Willkommen bei einer neuen Folge von The Age of Iron. Heute hatte ich mal wieder die besondere Ehre, zwei Gäste gleichzeitig mit in der Show am Start zu haben. Und zwar waren dieses Mal mit dabei Arne Otte und Louis Frelingsdorf. Arne Otte, schon ein sehr, sehr bekannter Online-Coach mittlerweile. Er hat schon sehr, sehr vielen Input hier auf diesem Podcast gegeben und war mittlerweile, ich glaube, zum dritten Mal schon hier mit dabei. Und zudem hatten wir Louis Frelingsdorf, bei ihm 1:1 dasselbe, ein sehr, sehr guter Online-Coach, ein guter Freund von mir. Und er war auch schon zum dritten Mal hier auf dem Podcast mit am Start. Zusammen mit den beiden haben wir das Thema Monitoring grundlegend für euch zusammengefasst. Und zwar beziehen wir uns dabei auf das Thema Monitoring in der Off-Season. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ich bin der Meinung, das Thema Monitoring in der Off-Season birgt eigentlich viel mehr, als die meisten denken. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten es gibt, prinzipiell das Monitoring zu beurteilen, welche Größen du eventuell heranziehen solltest, um deine Fortschritte in der Off-Season bestmöglich beurteilen zu können. Und wir gehen auch darauf ein, wie sich gegebenenfalls dein Volumen in der Off-Season verändern sollte und wann du die bestmöglichen Hypertrophie, ja, stimulierenden Prozesse quasi erzeugst. Und ich denke, die Folge wurde sehr, sehr gut. Ich denke, sie kann sehr vielen Leuten wirklich weiterhelfen. Wir sprechen nicht nur von Herangehensweisen bei unseren Klienten, sondern auch von unseren persönlichen Erfahrungen in den letzten Jahren und vor allem auch, wie wir das Ganze auch an uns selbst und auch an unseren Klienten durchführen. Und ich hoffe, ihr könnt was aus der Folge mitnehmen. Ich hoffe, wir können euch einen sehr, sehr guten Input liefern, den ihr auch wirklich auf euch selbst übertragen könnt. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dieser Episode. Wir hören uns. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute mal wieder in einem erneuten Roundtable-Format. Mir ist gerade aufgefallen, jetzt wo ich es anspreche, ich glaube die letzten drei Folgen, nee nicht ganz, aber unter den letzten vier Folgen waren drei Folgen ein Roundtable. Aber heute nochmal mit altbekannter Besetzung, und zwar haben wir den Louis Frelingsdorf und den Arne Otte heute mit am Start und wir werden das Thema Monitoring besprechen. Das gab es auf diesem Podcast bisher noch nicht, deswegen freue ich mich auf jeden Fall extrem auf Folge. Und ja Jungs, ich freue mich, dass ihr heute mit am Start seid. Zu Beginn, was ist in der letzten Zeit passiert, seitdem ihr hier wart, und ja, wie geht's euch zu Hause in dem Home Gym?
Yo.
Arne, keiner will anfangen, so alle ganz, ganz, ganz scheu und so.
Ich lasse den Vortritt.
Ja, wollte ich halt auch, ne? So gentleman-like. Was ist passiert? So wie in den Serien immer, ne? Was passierte zuvor? Ist es ein Monat her oder zwei Monate? Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen oder gehört haben hier.
Bei Louis, glaube ich, vor einem Monat, oder?
Ein Monat, ja, ne?
Ja, okay. Genau. Bei dir, glaube ich, 6 Wochen vorher, und hier ist es doch schon lange.
Okay, dann schon länger her. Ja. Aber die Zuhörer werden natürlich wahrscheinlich immer überall kreuz und quer rumreisen, um alles zu hören, hoffe ich. Ja, was Stimmt. war bei mir los? Ich bin weiterhin im Aufbau, nachdem ich so eine längere Diät gemacht hatte, ne? So was man so kennt, nachdem man irgendwie 2-3 Minicuts über 1,5 Jahre gemacht hat, kommt man an den Punkt, wo ein Minicut einfach nicht mehr ausreicht. Hab dann eine längere Diät gefahren und hab jetzt, glaube ich, seitdem wieder, ja, 2 Mesozyklen im Aufbau verbracht, seit Ende des Jahres bis jetzt. Und ja, der Plan steht weiterhin, im Herbst die Bodybuilding-Bühne das erste Mal aufzusuchen. Und ja, so wird der Plan halt weiterhin verfolgt. Das heißt, ich habe jetzt noch bis Ende März Zeit im Aufbau. Das heißt, jetzt ist halt Crunch-Time. Alles rausholen, was noch rauszuholen ist. Auch unter den suboptimalen Bedingungen. Ich habe ja mein Gym hier bei mir im Büro, wo ich eigentlich alles abdecken kann, was man so machen kann. Trainiere da ganz pragmatisch vor mich hin mit den Basics und ja, mach den Fortschritt, der mir halt gegeben ist, sag ich mal so. Ne? Ich bin da relativ, wie sagt man das, geduldig, ne? Relativ geduldig. Mhm. Ich bin ja auch schon lange in dem Spiel dabei, irgendwie Bodybuilding, geduldig, Stück für Stück. Ernähre ich mich am Ziel irgendwie, den Oktober anvisierend. ja. Freue mich schon ein bisschen auf die Diät, aber das ist halt noch ein bisschen hin.
Jetzt so Interesse halber, wie hast du die letzten Jahre, also weil du jetzt gesagt hast, du bist jetzt aus einer längeren Diät rausgekommen, wie hast du so die letzten Jahre gestaltet? Also wie viel Minicuts hast du so pro Jahr vorher gemacht? Und wie lange war jetzt auch deine letzte Diät, bevor du jetzt dann wieder in die finale Phase der Improvement Season gehst?
Also ich kann es, glaube ich, erst so richtig zurückrechnen, seit ich halt mit Steve zusammenarbeite von Revive Stronger, was jetzt so ziemlich genau 2 Jahre sind.
Und das ist eine gute Zeitspanne.
Genau, ich habe es mal ausgerechnet. Wir haben, glaube ich, 3 Minicuts gemacht oder 3 Minicuts gefahren in der Zeit. Halt auch so ziemlich, wie man es vermutet hätte. Erst mal 3 Wochen, noch mal 3 Wochen und dann, glaube ich, noch einmal 4 Wochen. Und jetzt haben wir, boah, lass mich lügen, 12 Wochen eine längere, moderatere Diät gefahren, um wieder so ein Reset zu machen. Ja, was, glaube ich, grundsätzlich so ziemlich so 70% der Zeit waren halt Aufbau, die 2 Jahre. 70, ja. Ja, kommt hin. Ja, und so, die Zeit davor, da will ich gar nicht drüber reden, da war immer 50-50 wahrscheinlich.
Ja, wie bei den meisten wahrscheinlich, ne? Also es ist ja gar nicht so unüblich. Ich hatte so das Gefühl, dass in den letzten Jahren auf jeden Fall der Trend auch irgendwie in die lange Offseason geht. Auch sogar so fast in eine Offseason, wo man sagt, okay, scheißegal Offseason, Hauptsache irgendwie Progression her. Aber es sind doch halt, ich habe so das Gefühl, dass mittlerweile doch nochmal so ein Trend da reingekommen ist oder die Richtung nochmal so ein bisschen abgeflacht hat und nochmal mehr mit Diäten und Minicuts gearbeitet wurde. So, Louis, du hast auch in letzter Zeit viel diätet, ne? Also so seit wir uns da im Podcast regelmäßiger connecten, warst du, glaube ich, auch schon fast die Hälfte der Zeit auf Diät, oder?
Ja, jetzt im Jahr 2020 habe ich echt viel Zeit im Kaloriendefizit verbracht. Ich glaube, fast 6,5 Monate war ich im Defizit. Das ist echt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Dafür das Jahr davor, 2019, da war ich eigentlich bis auf 4 Wochen Minicut konstant im Überschuss gewesen. Und ja, das hat jetzt auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich jetzt im Frühjahr diesen Jahres starten will. Bin jetzt auch seit dem neuen Jahr offiziell in der Prep und im letzten Jahr die Diäten, das waren dann eben auch schon so, ja, die Diäten, die mich jetzt schon so ein bisschen eben auf die Wettkampfvorbereitung nochmal so vorbereitet haben, also im Prinzip eine Diät vor der eigentlichen Wettkampfdiät, das war so ein bisschen der Hintergrund, ne? Da wollte man halt immer schon mal so ein bisschen gucken, okay, wie lean kann man werden, ohne irgendwelche, ja, negativen Adaptionen jetzt groß davon zu tragen, so. Und ja, jetzt geht's ans Eingemachte, also ich bin jetzt seit dem neuen Jahr dann in der Prep und plan dann die ANBF Mitte Mai und dann die Deutsche Meisterschaft der GNBF Anfang Juli.
Also machst du 2 Wettkämpfe?
Ja, also das sind so die beiden Wettkämpfe, die ich jetzt erstmal ins Auge gefasst habe. Da ist natürlich sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Ne? Das sind knapp 6 Wochen. Und ja, wenn ich dann bei der ANBF schon mit Bestform antreten möchte, dann wird es, glaube ich, relativ schwer, diese Form dann über 6 Wochen zu halten, wenn du auch vielleicht zwischendurch dann keine Wettkämpfe mehr hast. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich bei der ANBF antreten werde, vielleicht nicht mit 100%, mit ein bisschen weniger, und ich mir dann anschaue, okay, was für Wettkämpfe finden dann noch in der Zwischenzeit statt, in diesem 6-Wochen-Zeitraum, und dann gucke ich halt, was ich da noch mitnehme. Also ich glaube jetzt so, ja, Natural-Wettkämpfe, glaube ich, gibt es ja gar nicht mehr so viele, also ich habe zumindest jetzt noch keine auf dem Schirm. Potenziell würde ich dann auch einfach beim ungetesteten Verband einfach starten und dann die GNBF so ein bisschen als Hauptwettkampf dann sehen und damit dann wahrscheinlich auch meine Season dann beenden.
Ah, jetzt ist mir gerade eingefallen, es gibt ja dieses Jahr, ist ja auch, also für jeden Zuhörer, der hier dabei ist, die Wettkämpfe der GNBF, also für jeden natural ambitionierten Athleten zumindest, die Wettkämpfe der GNBF sind dieses Jahr ein bisschen verschoben. Das bedeutet, dass die Herbstmeisterschaft dieses Mal die internationale Meisterschaft ist und die Frühjahrssaison ist quasi die deutsche Meisterschaft. Und dann gibt es dieses Jahr nochmal eine kleine Besonderheit, und zwar es gibt eine Newcomer-Meisterschaft. Und die Newcomer-Meisterschaft ist vor der deutschen Meisterschaft. Die ist noch vorne dran, genau. Und also, weil ich habe einen Klienten, den ich für da preppe, also 2 Stück, nee, 3, nice. 3 sogar. Und dementsprechend ist das von einem Zeit von der Zeitspanne her, wie du schon gesagt hast, ziemlich weit. Und ich dachte am Anfang so, ja, okay, dann rat doch im Lewis jetzt erstmal. Ich starte mal noch bei der IMBA Niederlande. Die ist eigentlich auch ziemlich gut empfohlen von den meisten. Also das wäre anscheinend auch ein ziemlich fairer Wettkampf, auch relativ gutes Bühnenbild etc. Aber die ist im April. Also da wird es dann halt schon richtig, richtig kritisch, glaube ich. Also zumindest für dich, wenn du im Juni halt den Hauptwettkampf angepeilt hast, so dann April wird schon hart. Aber ich sag mal so, man kann vielleicht das Ganze auch mal mitnehmen, um einfach sich so als Vorwettkampf reinziehen, weil du bestimmt auch ein paar Posen einfach mal durchhitten kannst. Also mal gucken einfach, wie das Ganze aussieht, auch in der Bodybuilding-Klasse so, ne?
Ja, safe.
Wär vielleicht eine Überlegung halt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch erstmal die Newcomer-Meisterschaft geplant. Ich war mir halt nicht sicher, wie jetzt Newcomer definiert wird. Aber es ist ja jetzt bei der GNBF tatsächlich so, dass du vorher noch nie an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen haben darfst.
Auch im Rahmen von anderen Verbänden?
Auch andere Verbände.
Okay, das ist auch nice zu hören.
Ja, deswegen, ich bin auch davon ausgegangen, okay, wenn du jetzt noch nie in der Bodybuilding-Klasse gestartet bist, dann darfst du vielleicht auch daran teilnehmen. Also ich habe ja vorher bisher nur Wettkämpfe in der Men's Physik gemacht, deswegen dachte ich, okay, vielleicht kann ich bei der Newcomer dann starten, aber dem ist leider nicht so, weshalb sich der Zeitplan jetzt eben auch nochmal so ein bisschen nach hinten verschoben hat. Ich muss auch sagen, dass der Zeitraum bis zur ANBF jetzt doch relativ kurz ist. Es sind jetzt, glaube ich, noch so knapp 18 Wochen ungefähr. Und ich habe ja jetzt vor kurzem erst meine Prep gestartet. Also es ist wirklich nicht viel Zeit. Das heißt, noch einen Wettkampf vor der ANBF zu machen, das wird eventuell etwas schwierig. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt um die Bodybuilding-Klasse geht. Aber hey, vielleicht mache ich einen Men's Physik-Wettkampf einfach nochmal just for fun oder so mit. So vor dem eigentlichen Bodybuilding-Wettkampf. Ich meine, warum nicht so? Also, das ist, glaube ich, ganz cool, einfach da so alles mitzunehmen.
Ich glaube, dadurch, dass in den letztes Jahr ja auch so viel hin und her war und die deutsche Meisterschaft im Frühjahr etc. dann doch abgesagt wurde, habe ich mich aber auch viel informiert über Wettkämpfe, die da so parallel noch stattfinden. Aber tatsächlich ist wirklich so gerade europaweit, ich glaube so IMDA, PMBA, so der einzigste Verband, der da überhaupt noch was stattfinden lässt. Aber man muss sagen, es sind, wenn man sucht, von denen doch schon ziemlich viele Wettkämpfe. Also es ist jetzt nicht so, als ob die nur so ein paar haben. Und mir ist auch im Hinterkopf gerade noch gekommen, ich glaube, kurz danach ist ja auch immer die Weltmeisterschaft von der IMBA, PMBA. Ne? Also kurz, nur ich weiß jetzt nicht, ob die Europameisterschaft dementsprechend auch geswitcht wurde, weil quasi die deutsche und die internationale auch geswitcht wurde. Weil es war immer so, dass quasi im Frühjahr die Weltmeisterschaft nach der deutschen war. Und im Herbst war die Europameisterschaft nach der deutschen, weil es da ja auch diesen Natural Olympia etc. gab. Ne? Also so, da weiß ich jetzt nicht, aber entweder Europa oder Weltmeisterschaft müsste dann eigentlich auch geben. Und ich denke auch, dass wenn das so ist wie letztes Jahr, dann gibt es da bestimmt auch irgendwelche Sonderregelungen, dass man da auch mit einer Teilnahme schon teilnehmen darf, weil normalerweise sind die auch ungefähr nur so gut besetzt wie die GmbF selbst. Ne? Also so international. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, was mir gerade so eingefallen ist, aber...
Ja, definitiv. Ja. Mal schauen, was da kommt.
Also, wird interessant. Ja,
ANBF, GNBF ist gesetzt und ja, alles, was sich da zwischendurch noch anbietet, das nehme ich mit.
Ja. Und Arne, wie ist es bei dir im Herbst? Hast du dir schon irgendwas so rausgesucht jetzt? Ich denke, so langsam geht es ja auch final in die Prep.
Ja, also Deutschland ist natürlich Hauptwettkampf, ganz klar. Also das ist das Hauptziel. Ich glaube, das ist für mich auch das realistischste erstmal von der Logistik. Teilnehmerfeld brauchen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, das wird sowieso brutal sein. Und alles Weitere bin ich halt auch noch jemand, der sagt, je nachdem, wie sich die ganze Pandemielage jetzt so ein bisschen entwickelt, kann man halt auch gucken, was im Ausland dann halt noch geht. Ne? Also der Herbst ist ja meistens immer, da hast du ja sehr, sehr viele Möglichkeiten halt. Ne? Das lasse ich mir noch offen. Ich kann mir auch vorstellen, gehen wir mal positiv davon aus, dass das Ganze sich jetzt positiv entwickelt, dass dann auch noch das ein oder andere dazukommen wird an Angebot, was jetzt noch nicht zu 100% da ist.
Ja, ich glaube auch. Ja, safe. Also ganz viele Termine für den Herbst sind ja auch noch gar nicht bestimmt. Ich habe gestern oder vorgestern auch mit einer Klientin von mir gesprochen und wollten die Diät planen auf Wettkämpfe hin, aber es sind ganz viele Daten jetzt noch nicht fertig so und deswegen planen wir jetzt erstmal so zum 1.10. halt recht ready zu sein und dann von da aus dann zu gucken, wo man sich letzten Endes platzieren kann, wie man dann letzten Endes auch die paar Tage noch die Rate of Loss so anpasst, dass das vielleicht nicht in einer vorzeitigen Bestform quasi endet, obwohl es gar nicht sein müsste. Aber Louis, was mir gerade noch einfällt, die BNBF ist ja auch eigentlich ziemlich interessant. Und von der BNBF, ich meine, die fangen immer Juli, August schon an, die Wettkämpfe zu starten. Also wenn du die deutsche startest und die so spät ist tatsächlich, dann ist das vielleicht so ein schleichender Übergang schon für in die Herbstsaison bei der BNBF, weil die haben ja auch eigentlich ein ziemlich geiles Bühnenbild und England zieht ja auch immer durch, ne? Also die haben ja auch letztes Jahr einmal durchgezogen.
So. Ja. Die Engländer sind nochmal anders drauf. Auf jeden Fall. Da ist so die Bodybuilding-Kultur, die lebt da nochmal viel, viel höher auf als hier in Deutschland und dementsprechend auch die Wettkämpfe. Ich glaube, da habe ich bisher nur Gutes gehört. Ja. Ne? Vor allem was Bühnenbild angeht, auch Stimmung und Organisation soll da wirklich top sein. Ja, das sind auf jeden Fall gute Anlaufstellen und ich muss halt gucken, dass ich jetzt meine Prep vielleicht auch nicht zu stark mit der von meinen Klienten überschneidet. Das war auch so ein Grund für mich, weshalb ich gesagt habe, so ich starte jetzt im Frühjahr. Ich finde das Frühjahr eigentlich relativ unattraktiv, weil gut, die Prep geht los, draußen ist dunkel, draußen ist kalt, so lieber mal irgendwie im Sommer diäten und dann irgendwie am Strand liegen und eine Cola Zero trinken oder so. Das war für mich irgendwie immer so ein bisschen, ja, nicer, wenn ich meine, dass das Wetter auch so ein bisschen ja, mehr mitspielt. Und ich mache es halt jetzt im Frühjahr einfach, weil meine Klienten, die dieses Jahr preppen, alle in der Herbstsaison starten. Und dann will ich halt einfach auch für mich als Coach dann eben auch nochmal diese Erfahrung, Wettkampfdiät, Wettkampftag, einfach auch nochmal alles so ein bisschen auffrischen, damit ich meine Kunden natürlich dann auch besser dann betreuen kann. Deswegen, ja, es ist dann auch zeitlich gar nicht mehr so weit voneinander weg, ne? Die Frühjahrs- und die Herbstsaison, es liegt ja eigentlich fast dann schon wieder zusammen alles.
Ja. Ich meine auch die BNBF-Wettkämpfe, die sind auch für die Herbstsaison, sind das die Qualifier.
Okay, ja.
Ich meine, also glaube ich, aber ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil das ist jetzt auch nicht so, ja, sind nicht die typischen Wettkämpfe, die man jetzt vorerst als Anlaufstelle nehmen würde, ne, wenn man in der Herbstsaison starten will. So, da hat man in Deutschland gerade so ein paar andere Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall interessant. Also ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges gehen. Kann natürlich auch jedem empfehlen, wenn die WMBF Germany ausfällt, zur UK DFBA zu fliegen, fahren. War ein richtig geiler Wettkampf. Ich denke, so mit eigentlich so der beste, auf dem ich war mit der GmbF bislang. So. Aber ist halt natürlich die Frage, so, wenn die, da muss ja erstmal die WMBF Germany ausfallen oder man holt sich halt eben da Klassensieg oder so. Oder nee, ich glaube, Top 3 muss man kommen für die Weltmeisterschaft, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Das Problem ist, dass die WMBF, die macht ja manchmal so ein bisschen komische Sachen, also die lässt ja die deutsche Meisterschaft, war ja vorher so geplant, dass sie nach der UK DFBA ist und dann dürftest du ja quasi nur mit einer Quali über die deutsche Meisterschaft zur UK DFBA, aber die war da halt schon vorbei. Ne? So,
kannst im nächsten Jahr starten.
Bringt ja das halt auch nichts mehr. Ne? Also ihr seht, Natural Bodybuilding Verbände sind ein bisschen kompliziert. Wir sind da doch noch ein kleines Individuum in dieser großen Bodybuilding-Bubble. Ja, aber wir machen das Beste draus und ich denke, das wird auf jeden Fall eine coole Saison. Also ich freue mich mega, muss ich wirklich sagen. So, ich bin richtig gehypt auf die Saison, egal ob ich jetzt auch selbst starte oder nicht. Also ich bin wirklich schon gespannt, da einiges zu verfolgen. Starten ja auch richtig viele Leute jetzt, ne? Also so die 21 sowieso geplant haben, plus alle irgendwie, die 20 geplant haben, haben ja auch auf 21 verschoben. Also ich denke, es wird interessant, egal wo. Es wird interessant.
Auf jeden Fall.
So, dann kommen wir mal zum Thema nach 17 Minuten Off-Season.
Waren wir aber diesmal fix.
Ja, ging gut, aber war interessant auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich bin ja auch mit meinen Klienten noch so ein bisschen am Rumschauen, wo, wie, wann man starten kann. Und es wird interessant auch mit der Pandemiesituation noch. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie die Verbände das regeln. Ich hoffe aber auch, dass ich es bis zum April, Mai so irgendwann mal gesetzt hat, sodass man da sagen kann, okay, wir haben jetzt zumindest mal eine Lösung, wie man den Alltag aufrechterhalten kann, ohne halt komplett alles so abzuregeln, so, weil irgendwann muss einem ja mal irgendwas einfallen, aber ist ein anderes Thema. Heute wollen wir uns über das Thema Monitoring unterhalten und zwar passt es ja eigentlich ziemlich gut. Jetzt haben wir einen in der Offseason, full in der Offseason, ich. Wir haben einen in der Transition zur Prep, den Arne, und wir haben einen, der schon in der Prep ist. Und dementsprechend unterscheidet sich auch das Monitoring so ein bisschen. Vielleicht fangen wir mal, Arne, bei dir an gerade so, weil du jetzt auch aus der Prep schon oder beziehungsweise aus deiner 4DH schon rausgegangen bist. Wie misst du oder wie hast du jetzt in den vergangenen Jahren deine Fortschritte in der Offseason so gemessen? Gibt es da irgendwelche Parameter, auf die du besonders gerade so in einem höheren Körperfettanteil auch achtest?
Also ich selber jetzt bei mir oder in meinem Prozess.
Oder auch bei deinen Klienten.
Oder auch bei den Klienten. Da kann, oder wie soll ich sagen, da ist es natürlich, liegt es für die meisten erstmal auf der Hand, natürlich ganz klar zu schauen, wie sich das Körpergewicht entwickelt halt. Ne? Also ich denke mal, die meisten werden zuerst darauf schauen, okay, was macht mein Körpergewicht und in welchem Maß ist es sinnvoll, dass dieses Körpergewicht halt steigt. Und da sollte man sich halt immer vor Augen rufen, dass das natürlich stark davon abhängig ist, wie fortgeschritten man schon ist und wie viel man halt an Adaption erwarten kann, über welchen Zeitraum. Dementsprechend sollte man dann immer so ein bisschen schauen, ja, wie man diesen Anstieg an Körpergewicht gestaltet, ne? Und ich denke mal, so alles zwischen 0,5 und 2% des Körpergewichts als Anstieg ist da, ja, plausibel, ne? Und ich glaube, da, wo ich mich jetzt aktuell befinde, ist
pro Monat, ne?
Pro Monat, genau. Ja. Bei mir ist es aktuell wirklich so, dass ich da am untersten Ende knapse, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich schon dadurch, dass ich weiß, was ich halt damals bei meinem ersten Start in der Men's Physik gewogen habe, einen ungefähren Anhaltspunkt habe, wo ich so landen könnte am Ende. Und ich habe halt bis März jetzt nur noch da eine Spanne offen von, glaube ich, 2 Kilo, die ich zunehmen sollte, ja, um halt wieder noch in Schlagweite zu bleiben. Und deswegen habe ich halt einen ganz, ganz niedrigen Anstieg an Körpergewicht angepeilt oder haben wir halt angepeilt. Das ist halt auch nochmal ein Faktor, den man halt immer so in Betracht ziehen muss, wenn es jetzt rein um Wettkämpfe geht. Ja, und wenn ich jetzt rein meine Klienten mir anschaue, dann gehe ich ganz klar auch immer erstmal, ich schaue mir das Körpergewicht an, schaue mir aber auch immer dazu natürlich nochmal Bilder an und vergleiche das miteinander halt, ne? Ich denke mal, das ist so eine Vorgehensweise, die hat sich für mich sehr bewährt und das ist halt auch eine Vorgehensweise, die für jeden, der coacht und der halt viel coacht, auch das Coaching-Auge, wenn man das so im Deutschen sagen kann, schult, ne? Also je mehr Bilder du dir anschaust in verschiedensten komischen Lichtverhältnissen und Posen und Hintergründen, desto mehr entwickelst du natürlich auch eine Relation dazu, ob nun ein Körpergewichtsanstieg wirklich, ja, womit der wahrscheinlich zusammenhängt. Ne? Ob das nun vielleicht eher ein bisschen mehr Wasser ist, der im Körper vorhanden ist, ob es Körperfett ist, ob es Muskulatur vielleicht ist, je nachdem nach Zeitraum, sind das so die zwei Hauptparameter, die ich so heranziehe.
Ja. Luis, hast du schon mal mit Umfängen gearbeitet oder irgendwas dergleichen?
Ich gebe jetzt meinen Klienten nicht explizit vor, dass sie ihre Umfänge tracken sollen. Manche machen das und dann nehme ich auch diese Daten natürlich gerne an und schaue mir die an und gucke, wie sich die über die Zeit entwickeln. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir eher das Körpergewicht und noch viel mehr eben auch noch das optische Erscheinungsbild als Anhaltspunkt heranziehe. Also schon so das, was Arne gesagt hat. Wir wollen einen Gewichtsanstieg und wir wollen dann über Bilder feststellen oder sicherstellen, dass dieser Gewichtsanstieg primär durch Muskulatur bedingt ist und nicht durch Körperfett. Ne, alleine nur, dass dein Körpergewicht ansteigt, das zeigt dir noch nicht, dass du Muskeln aufgebaut hast. Erst wenn du halt siehst, okay, du bist ein paar Kilo schwerer, aber du siehst auch dementsprechend muskulöser aus, erst dann wissen wir, okay, der Gewichtsanstieg, der war hier in dem Maße eben auch produktiv. Und ich sag mal, bei den Umfängen ist es halt eben auch das gleiche Problem. Klar, ein größerer Umfang zeigt dir, okay, da ist mehr Masse, aber wir wollen natürlich kontraktile Masse und nicht mehr Fettgewebe. Also ein dickerer Arm, den kannst du dir auch einfach anfressen, ohne dass du wirklich jetzt groß Bizep oder Trizep aufbaust. Deswegen, ja, klar, wenn wir natürlich auch über die Trainingsperformance sehen, hey, so, du wirst stärker in den Übungen, du verbesserst dich, hast einfach mehr kontraktile, ja, Elemente, so wenn du deinen Arm anfasst und du den anspannst, dann ist da einfach mehr Gewebe. Dann können wir natürlich auch sagen, hey, dieser Anstieg von den Umfängen, der war halt auch wirklich oder resultiert halt auch aus Muskelaufbau.
Ja, das sind auf jeden Fall gute Punkte. Was mich jetzt noch interessieren würde, habt ihr Klienten oder Klientinnen auch, die sich nicht so oft die Woche wiegen sollen, weil sie gegebenenfalls so ein bisschen psychisch sich zu stark an die Waage binden? Oder arbeitet ihr eigentlich mit jedem so, dass ihr sagt, okay, wiegt euch jeden Tag, um einfach das Ganze besser, ja, auch abbilden zu können? Weil ich zum Beispiel, ich arbeite mit ein paar Klienten so oder Klientinnen, die sich nur 3-mal die Woche zum Beispiel wiegen sollen, also jeden zweiten Tag oder tatsächlich nur 2-mal die Woche, weil sie sich halt eben wirklich sehr, sehr stark an irgendeine Gewichtszahl festbeißen. Und in diesem Zuge vielleicht macht es eventuell dann auch Sinn, bei den Klienten da mit Körpermaßen zu arbeiten?
Also ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn es jetzt um weibliche Klienten geht, dass das eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Also ich nutze das jetzt nicht im Online-Coaching zum Beispiel, aber im Personal Training habe ich es vermehrt genutzt, dass ich bei Klientinnen, die eine Waage habe kaufen lassen, eine digitale Waage, die mit einer App verbunden ist, ja, die einfach nur mit der App synchronisiert, wo du halt das Fell zuklebst. Und die sich halt monatelang nicht sozusagen nicht wussten, wie viel sie wiegen, sondern ich denen quasi immer nur ein Feedback gegeben habe, wie ich es halt formulieren wollte. Das ist halt, finde ich, halt eine sehr, sehr interessante Variante, die man halt nutzen kann, um einfach das Ganze zu moderieren, aber ohne dieses absolute Totschlagargument, ich wiege wieder XY, ne, was für jemanden halt extrem negativ belegt ist. Und ich glaube, das ist bei den Frauen, kann das durchaus sinnvoll sein. Ich prinzipiell habe auch nicht so viele weibliche Klienten und habe eigentlich auch nur Klienten, die sich gerne wiegen oder was heißt gerne wiegen, die gerne die Daten aufnehmen, täglich wiegen und mit den Durchschnitten halt arbeiten, die aber auch ja da emotional nicht so negativ belegt sind, dass sie nicht mit diesen täglichen Daten sich ja dazu sehr um die Ohren hauen, sondern die Wochen- und Monatsdurchschnitte nehmen. Aber für weibliche Klienten kann ich mir das durchaus vorstellen. Ob dann andere Körpermaße nicht vielleicht auch mit der Zeit dann vielleicht auch negativ aufgenommen werden, ist dann eine andere Frage. Da müsste man halt sehen, welche man dann nimmt. Ne? Wäre die Frage, was nimmst du dann ansonsten für die?
Ja, also Louis?
Ja, ich muss auch sagen, also zumindest mit dem Klientel, mit dem ich zusammenarbeite, funktionieren regelmäßige Einwagen sehr, sehr gut. Wir als Coaches, wir brauchen natürlich auch gewisse Daten. Also klar, so wie sich das Gewicht verändert, ist natürlich zum einen sehr, sehr wichtig. Sicherlich kann man das auch über weniger Einwagen pro Woche in einem gewissen Maße eben auch feststellen. Wenn der Kunde aber kein Problem damit hat, sich jeden Tag zu wiegen und ich jetzt auch irgendwie in den Video-Feedbacks zum Beispiel jetzt nicht raushöre, dass es ihn irgendwie krass belastet, dass er sich jeden Tag auf die Waage stellen muss und dass sein Tag dann irgendwie ruiniert ist, wenn er nicht das auf der Waage sieht, was er da eben haben will, dann sehe ich das eigentlich auch als recht unproblematisch an, sich vielleicht auch jeden Tag zu wiegen, weil ich vielleicht, also ich persönlich mag's oder würde es präferieren, vielleicht eher so ein bisschen vom Makro-Tracking so ein bisschen wegzugehen, dass man sich da vielleicht eher so auf eine gewohnheitsbasierte Ernährung beruft und ja, vielleicht nicht mehr jeden Tag jeden einzelnen Makronährstoff in MyFitnessPal unbedingt festhält. Und wenn man dann eben aufhört zu tracken, aber weiterhin das Gewicht über die Waage trackt, dann funktioniert das sehr, sehr gut, weil, hey, im Endeffekt, so was wollen wir mit der Ernährung erreichen? So, okay, wir wollen genügend Protein essen, wir wollen ja alle essentiellen Nährstoffe abdecken, Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente und C, wir wollen unser Gewicht so verändern, wie das für die jeweilige Phase halt eben nötig ist. Und das können wir ja, also ne, A und B, das machen die meisten, die in diesem Sport so ein bisschen mit drin sind. Ne? Die haben ihre 3 bis 4 Proteinmahlzeiten, die essen ihr Obst und Gemüse jeden Tag. Das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ne, diesen letzten Punkt, den kann man dann auch einfach über das Körpergewicht festhalten. Also das finde ich dann doch ein ziemlich gutes Tool, um dann den Klienten vielleicht auch in anderen Bereichen so ein bisschen zu entlasten, weil im Endeffekt essen wir ja nur entsprechende Kalorien, um den gewünschten Gewichtsverlauf zu erzielen. Und ja, wenn wir das Ganze halt dann eben über diese Einwagen festhalten, dann können wir zum Beispiel beim Tracken einen Schritt zurückgehen und da vielleicht ein bisschen weniger Monitoring betreiben, weil klar, wir wollen halt auch nicht zu viele Daten tracken. Ich meine, das führt natürlich auch zu einer Überforderung des Athleten. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, welches Datentracking will ich herunterfahren? Das Tracken des Gewichts oder das Tracken der Makronährstoffe? Dann denke ich, dass das Tracken der Makros mehr, ich sag mal, Stress verursacht als das Körpergewicht bei den meisten, zumindest bei den Klienten, die ich betreue.
Ja. Also hast du auf jeden Fall ziemlich gut erklärt. Ich denke, dass beides irgendwo assoziiert sein kann mit irgendwelchen ja, Wahrnehmungsstörungen auch, egal ob das jetzt das Tracken ist oder ob das die Waage ist. Ich denke, dass es langfristig gut ist, das zu erkennen irgendwo auch, ne? Also vielleicht auch selbst zu erkennen, wenn du dich jetzt als Zuhörer irgendwie da wiedergespiegelt findest, dass du sagst, okay, ey, mich stresst das, aber wenn ich mich jeden Tag auf die Waage stelle und nie der Wert rauskommt, den ich mir da irgendwie erhoffe, so, und dann kommt ein Lowest in, der den Schnitt irgendwie nochmal in der Woche dann gut macht, so, aber dann hat man 6-mal diese Unbefriedigung, so 6-mal einfach oder 7-mal, wo man sich täglich wiegt und irgendwie davon sind 5 Werte nervig so, und das geht halt jede Woche für Woche für Woche so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das psychisch echt anstrengend sein kann, gerade auch wenn man versucht, nicht zuzunehmen. Und wir, sage ich, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir das halt eben wissen, dass Gewicht halt eben sehr, sehr viele Einflussgrößen unterliegt irgendwo. Aber ich denke, vielen ist das nicht bewusst. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt eben mittlerweile auch so etlich viele Podcasts und ja, vielleicht noch Paper von den Researchern selbst gelesen haben, ne, wo das dann halt eben auch nochmal nahegelegt wird, wie viel so eine Gewichtsschwankung tatsächlich ausmachen kann, wie viel Glykogen ausmachen kann, wie viel Salz ausmachen kann, dass da auf einmal 10% mehr Körpergewicht oder so im Zusammenspiel halt resultiert. Uns ist das bewusst, aber anderen ist das nicht bewusst so, ne? Und dementsprechend finde ich das schon phasenweise gegebenenfalls auch sinnig, die Waage auch mal rauszustreichen. Also ich habe zum Beispiel auch viel mit Klientinnen zu tun, ne? Ich habe, glaube ich, 50% Klientinnen. Da habe ich, glaube ich, bei mitunter der Hälfte nur 3 Weigh-ins pro Woche, weil tatsächlich oftmals das größere Problem, also ich sag nicht, dass das Tracken kein Problem ist, aber ich glaube, das größere Problem ist diese Bindung an Körpergewicht. So bei ganz vielen, vor allem wenn die auch in einem höheren KFA schon starten und sagen so, ey, ich will eigentlich runter, aber die brauchen da einfach Hilfe in diesem Bereich. Und dann gehe ich wirklich hin und sage, bieg dich mal nur 3-mal die Woche und wir vertrauen jetzt einfach mal dem Prozess. So, und umso öfter du das halt eben demjenigen nochmal im Kopf irgendwie manifestierst, umso besser akzeptiert er das auch irgendwann. Und der Trend geht seinen Weg. So, egal ob das jetzt 3 oder 6-mal die Woche sind. 6-mal sind genauer, würde ich auch jedem in der Prep empfehlen, auf jeden Fall. Aber wir sind ja jetzt irgendwie noch in der Off-Season, wie wir gesagt haben. Und da ist es definitiv auch ja, ausreichend, wenn man sich 3-mal die Woche unter Umständen wiegt. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich finde auch, so eine Entbindung von Makronährstoffen kann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch definitiv Sinn machen und auch ja, psychische Entlastung irgendwo schaffen. Also ich glaube, das sind beides Punkte, die sehr, sehr wertvoll sein können für viele Leute.
Hast du wirklich das Gefühl, dass es zu weniger, ich sag mal, Stress einfach bei deinen Kunden dann eben auch führt? Weil, also ich würde mir jetzt denken, wenn ich mich nur 3-mal anstatt 7-mal pro Woche wiege, dann bekommen diese 3 Einwagen natürlich einen deutlich höheren Stellenwert. So, das sind jetzt die Tage, da will ich jetzt meinen Fortschritt sehen. So könnten dann viele vielleicht auch denken. Ne?
Ja, aber das ist genauso wie mit dem Tracken, Bro. Die ersten 2-3 Wochen, wenn du aufhörst mit Tracken, denkst du so, oh Gott, ich verkacke das komplett so, ich kann nicht intuitiv essen oder gewohnheitsbasiert so, das klappt bei mir nicht, ich bin irgendwie 200 da drüber. Und wenn du dann gemerkt hast, okay, es ist aber egal so, dass du halt eben da und da mal 200 drüber bist, weil dein Gewicht entwickelt sich in die richtige Richtung, und das ist ja genau das Gleiche auch bei diesen 3 Einwagen. Sobald du das irgendwann mal akzeptiert hast, okay, es sind 3 Einwagen, umso weniger bekommen die einen Stellenwert, weil du hast ja auch einen Zwang quasi in der Offseason oder gerade beim Wiegen auch, verspürst ja einen Zwang, wenn du das jeden Tag machst. Für uns ist es egal, so, weißt du, wir sind auch cool damit, wenn wir mal ein bisschen fetter sind, so, das ist okay halt, ne? Manche freuen sich ja sogar, boah, geil, zugenommen. Für andere ist es aber so, boah, nee, nicht schon wieder zugenommen, ich habe gedacht, die Kalorien passen und müssen wir jetzt reduzieren und mache ich alles richtig so. Und wenn du denen dann halt eben wirklich so zeigst, okay, guck mal, du wiegst dich jetzt 3-mal die Woche, und gerade bei Frauen ist das ja sowieso ein Auf und Ab, weil Zyklus und verschiedene Menstruationszyklen und also Phasen, und das ist extrem fluktuierend. Aber sobald man sich einmal damit abgefunden hat, okay, ich wiege mich nur 3-mal, und das muss nicht in einer Woche geschehen, das muss auch nicht in 2 Wochen geschehen, aber irgendwann kommt der Punkt, so, also meistens ist es so bei mir, wenn ich mit denen arbeite, so 5 bis 6 Wochen, so nach der 5. bis 6. Woche, nachdem auch dieser Menstruationszyklus einmal komplett abgelaufen ist, so, dann sind die meisten cool damit, weil sie merken, okay, es passt, ne? Und tatsächlich heute hatte ich auch noch ein interessantes Gespräch, jetzt wo wir es angesprochen haben, von einer Klientin, die hat mir gerade eben geschrieben, so, es ist das erste Mal, dass ich sage, so, mein Gewicht interessiert mich nicht mehr. So, und das, seit wir zusammenarbeiten, das ist 7 Monate. So, ne? Und mit der habe ich angefangen, so vor, ja, 9 Wochen, glaube ich, so, mit diesem Aufhören, so akribisch zu wiegen, weil sie halt auch auf einmal einen anderen Tagesrhythmus hatte, und das, alle Werte wurden durchmischt. So, es war auch gar nicht mehr, dass sich diese Werte, die neuen Werte, die alten widerspiegeln konnten. Das ging nicht so. 3 Stunden früher aufgestanden, Mahlzeiten geändert und so weiter und so fort. Aber die Waage, die hat einen so fixiert auf diesem, ja, es hat sich irgendwas geändert und ich habe wahrscheinlich zugenommen so, und mittlerweile wird es einfach besser. Also, und ich glaube da, also nee, ich glaube nicht, da gibt es auch sogar positive Nachweise, die das auch belegen, dass gegebenenfalls eine Reduktion von Wiegetagen tatsächlich auch sich positiv auf die Psyche auswirken kann. Ja, also die gibt es schon.
Das ist halt das Typische, was man in der Psychologie halt sagt, Erfahrungen nehmen halt Ängste mit der Zeit halt. Ne? Und diese Erfahrung, dass man halt auch weniger stringent oder dieses neurotische Bodybuilding-Verhalten alles kontrollieren zu wollen, mal unkontrollierter lässt, minimiert halt diese Ängste, dass man die Kontrolle verliert, sondern man gewinnt Kontrolle durch Flexibilität. Und finde ich super, ob du das nun mit der Waage machst, ob du das mit dem Tracken machst, ob du das vielleicht auch sogar mit einem flexiblen Training machst. Das ist etwas, womit ich auch aktuell spiele, gerade in dieser Situation, wo ich halt vielen Klienten auch nochmal mehr Freiheit gebe in der Gestaltung ihres Trainings. Ja, und auch da, dass sie da auch autark nochmal Entscheidungen selber treffen sollen. Was jedem Athleten dann einfach auch nochmal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Selbstbewusstsein gibt, sich auch autark selbst einschätzen zu können halt. Ne? Ich glaube, das ist so ein Prozess. Je länger man diesen Sport macht, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man davon profitieren wird. Die meisten. Es gibt natürlich auch die Individuen, die 20 Jahre Bodybuilding machen und wahrscheinlich nicht einen Tag ihre MyFitnessPal-Streak gerissen haben. So, ne? Das gibt's auch. Das ist, ja.
Jetzt mal eine persönliche Frage. Also ihr seid ja auch beide schon sehr, sehr lange im Game. Ihr betreut ja auch Athleten und so weiter. Wie steht ihr dazu, wenn ihr wisst, okay, ihr habt an einem Tag, sage ich mal, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett geplant, ne? Also so gerade, wenn man sich flexibel macht von diesem Tracken und merkt dann aber, okay, irgendwie Proteine waren bei 1,8 Gramm nur und die Fette waren irgendwie bei 1,5 oder 1,4 Gramm, aber ihr wart trotzdem ungefähr in der Rate of Gain, also ihr seid in diesem kleinen Überschuss gewesen, den ihr angestrebt habt. Fühlt ihr euch dennoch genauso gut, wie wenn ihr zum Beispiel bei 0,8 Gramm Fett gewesen seid und die 2,2 Gramm vielleicht gehittet habt am Protein? Also so wirklich, fühlt ihr euch da genauso gut in dem Moment, wenn ihr das auch wisst?
Ja, also bei mir geht das meistens dann auch einfach mit sozialen Events einher, dass ich dann so ein bisschen das Makronährstoffverhältnis auch so ein bisschen hinten anstelle. Klar, so Kalorienbilanz ist, Kalorien und Protein sind natürlich King in der Hinsicht. Das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fetten ist dann nicht mehr so relevant. Klar, das kann natürlich über mehrere Jahre natürlich einen kleinen, aber feinen Unterschied machen. Und normalerweise bin ich auch so unterwegs, dass ich sage, okay, ich wische mich schon so recht High Carb, Moderate Fett, also so ungefähr bei 1 Gramm pro Kilo irgendwo befinden. Aber meistens, ja, wenn ich dann dieses Verhältnis dann auch ein bisschen abändere und dann an einem gewissen Tag auch sage, okay, heute gucke ich mal nur aufs Protein und vielleicht so grob eben auf die Kalorien, dann sind das Tage, wo man dann vielleicht auch mal essen geht oder eingeladen ist, mit Freunden unterwegs ist, so Geschichten halt. Und dann muss ich auch sagen, dann tritt das Makronährstoffverhältnis für mich auch einfach komplett in den Hintergrund und das steht dann einfach auch nicht mehr im Fokus, weshalb ich mich an den Tagen meistens doch sogar, ich würde nicht sagen besser fühle, aber anders fühle, weil einfach andere Dinge in dem Fall Priorität haben. Andererseits habe ich dann auch einfach meine Tage so, da trainiert man, da arbeitet man und man zieht halt einfach so ein bisschen so sein Ding halt durch. Ne? Man ist dann halt auch einfach über diesen Tag dann vermehrt eben dieser Bodybuilder und an den Tagen haue ich mir dann meinen Reis rein und halt die Fats ein bisschen lower und dann fühle ich mich gut in Bodybuilding-Hinsicht und an anderen Tagen bin ich dann halt einfach mehr Luis. So.
Ja. Cool, ja. Aber geiler Input.
Also ich muss schon sagen, hättest du mich das vor 1,5 Jahren gefragt, hätte ich, wenn ich ehrlich geantwortet hätte, gesagt, solche Tage, wo die Fette dann deutlich höher waren, rein von diesem Athleten-Feeling, hätte ich gesagt, bin ich cool mit, aber ich fühle mich als Athlet wohler am Ende des Tages, wenn ich alles so bei 90-100% habe. Bin ich ganz ehrlich. Ne? Also dafür haben wir halt, sind wir auch Opfer unseres Wissens, ne? Wenn du dann halt weißt, okay, Nahrungsfett lässt sich doch vom Körper leichter einspeichern, irgendwie in Körperfett als ne, andere Makronährstoffe und so weiter. Aber auch da habe ich jetzt, um jetzt mal auf die Situation aktuell zurückzukommen, bin ich mittlerweile auch so, seit halt die Situation ist, seit ich zu Hause bin und seit ich halt auch ein Kind habe, achte ich eigentlich wirklich nur noch aufs Protein und gucke, dass ich halt eine gute Menge an Kohlenhydrate reinbekommen und die Menge an Fett ist tatsächlich deutlich gestiegen und es ist mir mittlerweile auch relativ egal und das ist wieder das gleiche Spiel. Die Erfahrung hat mir da einfach auch die Ängste genommen halt. Ne? Also dadurch, dass wir jetzt so ein Familienleben haben und wir aktuell auch den Umstand haben, dass wir einmal am Tag zusammen essen können, ja, dass es mir halt möglich ist, essen wir auch einmal am Tag zusammen als Familie. Also die Kleine kriegt zwar noch keine feste Nahrung, aber wir beide halt. Und da kochen wir halt immer irgendwas so und da ist meistens dann etwas dabei, was halt jetzt nicht unbedingt unbedingt komplett Bodybuilding-konform ist. Ne? Da machst du halt ein Curry mit Reis und da ist dann natürlich deutlich mehr Fett drin in dieser Kokossoße zum Beispiel. Mhm. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich tatsächlich sagen kann, ich fühle mich da genauso wohl, aber weil natürlich auch die körperlichen Ergebnisse trotzdem natürlich in die Richtung gehen, die ich halt anvisiere. Ne? Das ist, ja. Mhm.
Okay, also ich frage deswegen, weil ich auch immer wieder diesen Konflikt in der Vergangenheit hatte und ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich den immer wieder habe. Beispiel, ich habe eine lange Diät gemacht, beispielsweise habe ich letztes Jahr die Prep gestartet, 18 Wochen diätet, kam auch schon in KFA, denke ich, so kurz unter 10% und habe dann angefangen, auch nochmal die Fette hochzuschieben, ne? Weil ich halt einfach so ein bisschen auch Cravings hatte, würde ich sagen, so am Schluss. Also der Food-Fokus war dann schon irgendwie da, da war ich auch viel unterwegs und so. Und dann war es mir auch nicht so möglich, so carblastig zu essen. So Proteine habe ich trotzdem immer reinbekommen, aber so die Carbs waren halt auch so ein bisschen hinten unter. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sich meine Körperkomposition negativ dadurch beeinflusst hat. Keine Ahnung, vielleicht war mein Überschuss halt auch ein bisschen höher, wie ich eigentlich gedacht habe, ne? Gerade wenn man viel auswärts essen geht und so, aber das hat bei mir nochmal so einen, muss ich echt sagen, so einen ekelhaften Trigger ausgelöst, der mir gesagt hat, so, ess nicht so viel Fett, so, guck wenigstens, dass du dir deinem Körper die Chance gibst, halt irgendwie noch in der Form zu bleiben. Und da habe ich irgendwann tatsächlich angefangen, so die Proteine zu erhöhen, weil ich einfach gedacht habe, okay, gleiche Menge an Nahrung, beziehungsweise gleiche Menge an Kalorien, aber du nimmst vielleicht noch diesen Thermic Effect of Food mit, so, der wenn du High Protein gehst, und ich war wirklich bei 3 Gramm dann teilweise, der dann nochmal so ins Laufen kommt und meine Körperkomposition hat sich tatsächlich irgendwie bedeutend verbessert innerhalb von einem Monat. So, jetzt stehe ich halt an diesem Punkt, wo ich dann wieder sage, Datenlage, Erfahrung, ne? Datenlage, Erfahrung, so. Und das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich dann sage, okay, es kommt, glaube ich, auch auf den Kontext an. Und ich habe zum Beispiel auch, warte kurz noch, ich habe zum Beispiel auch in der Off-Season vorher sehr, sehr viel Fett gegessen auch, also da war ich auch bei über 1 Gramm täglich safe, also da war ich immer so, keine Ahnung, bei der 95 Kilo Bodyweight war ich bei 100, 110, manchmal bei 90, manchmal bei 115, keine Ahnung, da habe ich mir auch weniger Gedanken drüber gemacht und ich muss sagen, damals hatte ich auch sehr, sehr gute Fortschritte gemacht im Training und auch sehr, sehr gute körperliche Fortschritte und ich glaube, das Ganze hat mich nur so tangiert, weil ich halt vom KFA halt eben noch niedriger war und einfach deutlich sensibler halt eben auch auf diese Makronährstoffe, die ich meinem Körper zugeführt habe, reagiert habe. So, das würde ich jetzt so als Schlussfolgerung nehmen, weil ich immer noch der festen Überzeugung bin, es ist egal, ob das mehr Fett oder mehr Carbs ist, solange die Kalorienspanne stimmt, ne, bist du safe. So, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach halt, da kommen verschiedene Faktoren so mit ein nach einer Diät, die das Ganze halt nochmal so ein bisschen deine Sicht auf die ganze Sache so verwischen können. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das ganz, ganz viele Leute haben, weshalb halt eben nochmal diese Makronährstoffe so eine große Relevanz auch für viele Leute bekommt. So, ja. Mhm. So, jetzt.
Ja, klar, so in deinem Fall war das natürlich eine extrem spezifische Situation. Du warst extrem lean, du kommst halt gerade aus der Diät. Da ist dein Körper natürlich auch, sag ich mal, sehr, sehr empfindlich für das, was ihm zugeführt wird. Ne? Also da sind die Fluktuationen auch noch viel, viel höher. Der tägliche Look, der unterliegt viel mehr Schwankungen, als wenn du jetzt halt in der Offseason bist, ein bisschen mehr Körperfettanteil hast. Ja. Da siehst du dann gar nicht den Unterschied am nächsten Tag, wenn du mal ein bisschen mehr High-Fett gegessen hast. Aber klar, in deinem Szenario wirkt sich das natürlich viel, viel mehr aus. Du hast jetzt noch den Punkt angesprochen, okay, so höhere Proteindosen. Ich meine, die Datenlage bezieht sich ja immer auf die Antwort der Muskelprotein-Biosynthese. Ich glaube, das ist ja immer so das, was wir so bei meinem Protein eben auch raus haben wollen. Wir wollen möglichst anabole Antwort haben und die scheint ja ab einem gewissen Punkt eben maximiert zu sein und darüber hinaus kriegen wir dann eben nicht noch mehr Anabolismus raus. Und klar, wenn wir jetzt das Protein vielleicht auch über diesen Schwellenwert, wo wir den Effekt der Proteinsynthese schon maximiert haben, vielleicht noch hinausgehen, dann geht es halt einfach vielleicht auch ein bisschen mehr darum, den Lifestyle so ein bisschen zu modulieren. Wenn du halt einfach extrem viel Protein isst, dann musst du halt dementsprechend auch einfach stringent mit der Ernährung umgehen. Ich merke das ja jetzt auch wieder in der Prep. Ich bin jetzt von 3500 Kalorien auf 2500 Kalorien runtergegangen. Das Protein ist aber gleich geblieben bei 200 Gramm. Und ich merke halt einfach, okay, ich muss mich jetzt viel mehr damit auseinandersetzen, was ich mir über den Tag halt einfach reinfresse, damit ich am Ende des Tages auf meine Makros ungefähr komme, dass ich die 200 Gramm Protein mit den 2500 Kalorien eben auch in Einklang bringe. Und klar, wenn du dieses Verhältnis von, oder wenn du dir das Protein einfach auch weiter hochfährst, die Kalorien aber gleich lässt, ja, dann sage ich mal, schränkst du dich natürlich da eben auch immer so ein bisschen mehr ein musst halt dementsprechend auch einfach noch akribischer mit der Ernährung unterwegs sein. Und das kann natürlich, sag ich mal, dabei helfen, den Look so ein bisschen berechenbarer zu machen, weil du einfach nicht so diese starken Schwankungen dann vielleicht auch auf täglicher Basis hast. Und das kann sicherlich hilfreich sein, vor allen Dingen, wenn du sehr, sehr lean bist und halt eben anfällig bist für gewisse Fluktuationen.
Also ich muss jetzt vielleicht auch nochmal einhaken, nicht, dass da so rüberkam. Ja. Leute, esst nicht unbedingt 3 Gramm Protein. Das hatte ganz, ganz viele andere Hintergründe, warum ich das probiert habe. Das war auch mehr oder weniger ein Experiment, das ich zusammen mit Freddy herangezogen habe. Einfach aus Sättigungsgründen und aus Wohlbefinden. Aus einem gewissen Wohlbefinden hinbezogen. Aber ich würde das jetzt keinem empfehlen. Also wenn ihr so um die 2,2 Gramm ist sogar schon die obere Spanne, was so diese Hypertrophie-Prozesse, diese Maximierung der Proteinbiosynthese angeht, glaube ich, in der Offseason,
ja,
oder?
Aufbau. Ja, im Aufbau.
Ja, also da seid ihr auf jeden Fall safe. Da muss keiner 3 Gramm Protein essen so und ja, denken, das hat dann noch irgendwelche Vorteile so dahingehend. Das wird es nicht haben. Aber ja, das war auf jeden Fall so ein kleines Selbstexperiment, das ich durchgeführt habe. War auch froh, dass ich es gemacht habe. Hat mir einige Erfahrungen gebracht. Habe ich dann auch mit ein paar Klienten probiert. Nach einer Diät, und es hat tatsächlich bei vielen ziemlich gut geklappt, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend ist das vielleicht für so eine Phase nach so einer Diät, wenn wirklich leichter Food-Fokus ist, für den einen oder anderen unter euch auch ganz interessant. Also kann man ruhig mal probieren, würde ich halt nicht ewig machen. Also jetzt mittlerweile bin ich dann auch nochmal bei 2 bis 2,5 Gramm, so irgendwo in dem Dreh halt so, ne? Ja, aber das war ein gutes Experiment auf jeden Fall. Also kann ich schon empfehlen, das mal einfach mal zu probieren, wenn man halt eben in der Situation ist. Genau, so, dann haben wir eigentlich Off-Season, denke ich, relativ ausführlich beleuchtet, also auch mit Themen, die ich eigentlich gar nicht so ansprechen wollte, aber doch sehr, sehr wichtig sind. Wiegen und Makros definitiv auch eine große Relevanz da. Wenn wir jetzt vielleicht noch abschließend, als wir, der Arne hat das eben angesprochen, und zwar diese Rate of Gain, also diese Zunahmerate in Prozent, wem würdet ihr, also in welchem Stadium, dass die Zuhörer vielleicht auch noch so ein Takeaway haben, in welchem Stadium würdet ihr wem welche Zunahmerate so ungefähr empfehlen? So, wenn man jetzt wirklich von einer längeren Offseason ausgeht und nicht gerade von 2 Monate bis zur Prep.
Also ich denke, wenn du halt wirklich neu bist und noch ein relativ Anfänger bist, dann denke ich, es ist diese 2% oder es können sogar mehr sein. Also von mir aus können es sogar 3% sein. Durchaus möglich. Da ist einfach sich immer wichtig vor Augen zu rufen, wie gesagt, was ist halt an Adaption möglich, ne? An mehr Querschnitt möglich. Und wenn da ein großes Potenzial ist, kann natürlich auch das Körpergewicht potenziell steigen. Und das genau in der Spanne, wenn du dann irgendwann, sozusagen, ich weiß gar nicht, wie das Wort auf Deutsch immer heißt, das fehlt mir halt immer so, Intermediate, was ist denn das? So ein, mir fehlt immer das Wort. Kennst du das? Du hast so ein Wort, das hast du immer im Englischen auf dem Kopf. Es fehlt so das Gegenstück im Deutschen. Intermediate ist halt jemand, der zwischen Anfänger und Fortgeschrittenen ist, also in der Mitte angekommen. Ja. Dementsprechend würde ich es halt von diesen 2% dann halt da nach unten hin weiter runterstufen, bis du halt irgendwann ankommst bei einem extrem fortgeschrittenen Athleten, wo du, ja, du musst halt irgendwann aus meiner Sicht die 0,5 schon heranziehen, weil wenn du da drunter gehst, dann ist einfach die Diskrepanz durch Fluktuation so groß, dass du gar nicht mehr weißt, was passiert. Ne? Also man könnte natürlich sagen, klar, du hast irgendwie einen Athleten, der 20 Jahre an der Weltspitze ist, dann nimmst du halt 0,2%, das kannst du halt nicht mehr messen. Ne? Also ich denke halt so 0,5%, alles da drunter, da fehlt dann einfach wirklich die Genauigkeit, dass man überhaupt noch weiß, was man überhaupt messen tut. Ja, ich denke, diese Spanne und je nachdem, wie fortgeschritten jemand ist, sollten realistisch sein.
Ja, ich stimme Arne da in der Theorie vor allen Dingen auf jeden Fall zu. In der Praxis sehe ich das halt auch ganz oft, dass klar, sag ich mal so rein theoretisch, der Anfänger noch sehr, sehr viel Potenzial für Muskelaufbau hat, dementsprechend auch von einem höheren Kalorienüberschuss natürlich profitieren kann. Das Ding ist aber halt auch, okay, Anfänger, die machen halt auch viele Dinge halt einfach im Training noch falsch und können vielleicht auch so einen Kalorienüberschuss gar nicht so gut oft umsetzen. Klar, so, ich meine, wenn du vorher jetzt gar nichts gemacht hast und du fängst an, dich an eine Beinpresse zu setzen und ein paar Sätze zu machen, dann wird dein Quadrizeps wachsen, keine Frage. Aber da muss man sich dann vielleicht auch immer noch mal so ein bisschen anschauen, okay, wie viel von dem Kalorienüberschuss geht jetzt wirklich in Muskelmasse über und wie viel geht in Fettmasse über. Ich denke, ich meine, ihr habt bestimmt schon von vielen Leuten auch gehört, bei denen der Aufbau einfach nur dazu geführt hat, dass sie halt extrem fett wurden. Klar, die haben auch Muskeln aufgebaut, aber in erster Linie war die Quintessenz, boah, der Aufbau, der hat mich fett gemacht und das war eigentlich gar nicht so eine geile Erfahrung. Deswegen muss man, also würde ich vielleicht auch bei einem Anfänger, also wenn das jetzt so ein Szenario ist, wo derjenige zu mir kommt, ich ihn jetzt betreue, würde ich dann vielleicht auch erstmal schauen, dass man auch einfach erstmal sicherstellt, okay, dass gewisse Trainingsvariablen optimiert sind, dass derjenige eine gute Technik hat, die Sätze nah ans Muskelversagen bringt und so weiter, sodass der Kalorienüberschuss halt auch wirklich da ankommt, wo wir ihn dann letztendlich haben wollen und halt nicht vermehrt irgendwie in einer Fettzunahme resultiert. Also klar, so in der Theorie, ne, viel Potenzial, das heißt, ja, höherer Überschuss auch auf jeden Fall sinnvoll. In der Praxis sehe ich das dann halt auch oft einfach, dass der Kalorienüberschuss einfach noch nicht so effizient umgesetzt werden kann und dass es dann erst vielleicht so in diesem Intermediate-Bereich irgendwo der Fall ist, dass man halt auch wirklich sagen kann, okay, hier passt wirklich alles zusammen und hier führt ein höherer Kalorienüberschuss auch zu wirklich mehr, ja, Lean Body Mass, also zu mehr Muskulatur.
Hm. Ja, was ich mir dann auch immer nochmal so in den Kopf rufe, ist, wenn ein Anfänger, der ist ja im Prinzip auch noch in der Lage, oder gibt es ja auch eine gute Datenlage dahingehend, dass der tatsächlich auch Kaloriendefizitmuskulatur noch gut aufbaut. Ne? Mhm. Und oftmals muss man dann vielleicht auch schauen, okay, wie viel Körperfett hat derjenige denn schon? Und setze ich den nicht vielleicht auch einfach auf Maintenance Kalorien? Der baut in der Zeit halt eben Fett ab und gewinnt Muskulatur trotz. Also so, das kann ja passieren in dem Moment.
Definitiv.
Beziehungsweise dann wäre er ja trotzdem in einem Defizit, weil wenn er Gewicht abnimmt, so, dann ist er ja irgendwo im Defizit. So, aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt in dem Moment, ne? Weil das oftmals auch das Ziel ist von den meisten, erstmal so die Körperkomposition irgendwo zu verbessern, so, und dann tatsächlich auch wirklich zu sagen, okay, ich setze ihn halt eben übelst hoch mit den Kalorien. Weiß ich nicht, ob das überhaupt noch so einen großen Mehrwert halt eben in dem Moment bringt.
Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch nicht, dass das überhaupt jemand in der Praxis noch macht. Also wenn du halt so ein bisschen dich belesen hast oder genau einfach affin bist mit dem Thema, ja, ist das, glaube ich, selten der Fall.
Ja, ich glaube, als Anfänger, du willst halt direkt auch die Resultate sehen. Du willst direkt sehen, hey, ich sehe muskulöser aus. Und wenn du halt einen übelst großen Kalorienüberschuss hast, so, dann nimmst du halt auch dementsprechend erstmal an Fett zu und dann weißt du halt gar nicht, was gerade passiert. So, mache ich gerade überhaupt die Fortschritte, die ich haben will? Das hat eben auch immer so diese Diskrepanz bei hohen Kalorienüberschüssen, dass das dazu gewonnene Körperfett auch manchmal so den Muskelaufbau so ein bisschen überlagert. Und ich glaube, das ist gerade so in dieser Anfängerphase, wo die Leute noch wenig Vertrauen in den Prozess haben, doch manchmal sehr, sehr schwierig, ne? Dass man dann einfach gar nicht weiß, okay, wo bewege ich mich gerade überhaupt hin und da vielleicht eher, ja, vielleicht auf Maintenance-Kalorien erstmal abzuziehen und erstmal zu schauen, hey, wie weit komme ich damit, weil damit sollte sicherlich einiges an Fortschritt in den ersten Monaten, vielleicht auch Jahren, erstmal auf jeden Fall erstmal möglich sein und dass man dann guckt, okay, so, wenn halt die Muskelaufbaurate so ein bisschen abnimmt, man vielleicht nicht mehr so gut vorankommt, dass man dann die Kalorien auch dann vielleicht ein bisschen erhöht, wenn man halt auch weiß, okay, der Kunde oder das Individuum, das macht halt auch einfach viel, viel jetzt mittlerweile auch richtig.
Hm, ja. Leute, ich habe mich gerade dazu übrigens entschieden, dass wir die Folge rein über Monitoring in der Offseason machen, weil ich echt noch so ein paar Punkte habe, die ich gerne ansprechen würde und ich glaube, dass das sonst komplett den Rahmen sprengen würde. Und zwar geht es darum, dass ein sehr, sehr großer Faktor, an dem auch Fortschritte gemessen werden, oft das Training ist. Ne? Und zwar haben wir im Training natürlich auch verschiedene Möglichkeiten zu schauen, okay, ist vielleicht irgendwie wirklich Muskulatur draufgekommen? Und jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, so welche Variablen haben wir da, um wirklich zu messen oder die uns einen Indiz darüber geben, ob Muskulatur draufgekommen ist und ja, genau, nee, das wäre eigentlich so die Frage. Ich wollte gerade noch sagen, so, und was ist eher neuronal, aber das geht ja auch irgendwo einher, so ein bisschen.
Ja. Ich glaube, klar, die Trainingsperformance an sich, wenn wir die halt monitoren und schauen halt, was kann an Leistung erbracht werden zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem Vergleichszeitpunkt, zu einem späteren Zeitpunkt, dann glaube ich, ist das auch der relevanteste Faktor. Da muss man sich halt dann überlegen, welche Übungen man heranzieht zum Beispiel und aber auch welche Wiederholungsbereiche man zum Beispiel heranzieht, weil du es eben auch schon sagtest, so neuronale Anpassung. Da muss man dann vielleicht ein bisschen schauen, dass man jetzt vielleicht nicht sofort, gerade wenn man noch Anfänger oder Intermediate ist, die Mehrgelenksübungen versucht zu vergleichen, ja, wo man sowieso noch neuronale Anpassung hat, auch noch längerer Zeit, weil diese so ein bisschen natürlich die, ja, wie soll ich sagen, die verbesserte Trainingsperformance maskieren kann. Ne? Also die kann der Grund dafür sein, dass wir halt mehr leisten können. Grundsätzlich sollte man aus meiner Sicht halt in allen hypertrophie-relevanten Wiederholungsbereichen, ja, über mehrere Sätze zu den Vergleichszeitpunkten einfach besser geworden sein. Ne? Und ich denke auch, dass Isolationsübungen da vielleicht ein bisschen besser geeignet sind sogar, um das zu vergleichen, weil da einfach diese technisch-neuronale Komponente das nicht sonderlich maskiert, ja, sondern da kann man das relativ genau sehen. Wenn das halt in verschiedenen Wiederholungsbereichen, in verschiedenen Übungen, in verschiedenen Punkten der Fall ist, dann können wir halt davon ausgehen, dass wir halt mehr kontraktile Fläche sozusagen geschaffen haben und dadurch einfach mehr leisten können. Das ist für mich eigentlich so der beste Anhaltspunkt, wenn ich das vergleiche jetzt rein von der Trainingsperformance. Und um nochmal auf die Mehrgelenksübungen zurückzukommen, wenn du halt ein sehr erfahrener Athlet bist, der halt diese Mehrgelenksübungen seit Jahrzehnten macht, oder was heißt seit Jahren macht, dann kannst du die natürlich auch immer vermehrt trotzdem heranziehen, ne? Und hast dadurch immer mehr die Sicherheit, was ist halt wirklich an Adaption dabei rumgekommen. Das wäre so mein erster Anhaltspunkt.
Ja, sehr, sehr gute Punkte, die der Arne da schon genannt hat. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch gerade groß hinzuzufügen habe. Ja, also ich fand es auf jeden Fall wichtig, dass du gesagt hast, hey, wir wollen auch über mehrere Sätze stärker werden, was, glaube ich, bei vielen ja auch immer so ein bisschen der Gedanke ist, okay, ich will jetzt eine Performance in einem Arbeitssatz heranziehen, jetzt zum Beispiel der erste Arbeitssatz, okay, der entscheidet jetzt darüber, ob ich mich im Vergleich zur letzten Einheit verbessert habe. Das ist natürlich nicht besonders zielführend. Hypertrophie lebt jetzt nicht von einer Peak-Performance zu einem gewissen Zeitpunkt, sondern vielmehr einfach auch über mehrere Sätze einfach eben auch gesehen, was kannst du da eben an Leistung abrufen. Und ja, es muss natürlich auch eben auch im hypertrophie-spezifischen Wiederholungsbereich sein. Also was du jetzt für 3 Wiederholungen oder so drücken kannst, zeigt jetzt nicht, wie viel mehr Muskulatur du hast, sondern zeigt vielleicht viel mehr, okay, wie hast du dich jetzt auch neuronal angepasst? Das wird natürlich in diesen geringen Wiederholungsbereichen oder gewinnt da einfach so ein bisschen an Stellenwert eben auch. Und wenn es dann halt eben in diese höheren Wiederholungen oder ich sag mal eher in diese moderaten Wiederholungsbereiche geht, ich sag mal so alles zwischen 5 und 12 vielleicht, da ist, denke ich mal, der Hauptfaktor für deine Leistung, deine Muskelmasse. Und darüber hinaus, vielleicht im Bereich so 20 bis 30, geht es dann vielleicht auch schon wieder so ein bisschen um Energiebereitstellung, Laktattoleranz und auch vielleicht so ein bisschen deine mentale Stärke und so. Das sind dann vielleicht auch nicht die Wiederholungsbereiche, die ich jetzt primär heranziehen würde, um zu sagen, okay, der Klient hat Muskel aufgebaut oder nicht. Ich denke mal da, ja, so dieser Bereich 5 bis vielleicht 15 Wiederholungen, sagen wir mal, ist, denke ich, ja, so wirklich der Bereich, an dem man Hypertrophie sehr, sehr gut messen kann noch. Ja. Vorausgesetzt natürlich, man vergleicht Äpfel mit Äpfeln, weil das ist auch eben so das Ding. Im Laufe einer Trainingskarriere, vor allen Dingen eben auch in der Anfangsphase, verändern sich sehr, sehr viele Variablen, die Trainingsperformance auf dem Papier auch so ein bisschen ändern kann. Ne, du lernst einfach auch, deine Muskeln besser anzusteuern. Das heißt, du kriegst pro Arbeitswiederholung eben auch einfach mehr Stress und auch Ermüdung auf deine Zielmuskulatur. Bedeutet so, du kannst halt nicht eine Wiederholung mit einer Wiederholung von vor vielleicht einem halben Jahr vergleichen, wo deine Technik noch komplett anders war oder wo du halt noch wie so ein Newbie halt trainiert hast. Ne? Das ist halt so ein schleichender Prozess, dass du halt immer mehr in der Lage bist, ja, wirklich deine Muskulatur eben auch effektiv zu nutzen. Und das muss man halt eben auch immer so ein bisschen sehen. Deswegen, also manchmal sieht man es auch, okay, dass die Trainingsperformance jetzt rein auf dem Papier gar nicht so stark ansteigt, obwohl der Stimulus pro Arbeitssatz oder Arbeitswiederholung doch gut angestiegen ist. Ja, das vielleicht noch so ein Gedanke.
Ja, das, also ist aber auch gut, dass du angesprochen hast, dass das irgendwann in der Trainingskarriere halt einfach dazu kommt. Ich glaube, wir hatten sogar, wir drei, in einer vorherigen Folge schon mal angesprochen, vielleicht war es auch off-air, bin mir gar nicht mehr sicher, dass wir auch gesagt haben, okay, irgendwie unser Trainingsfortschritt, der ist irgendwie in der letzten Zeit halt sehr, sehr gering geworden und man fragt sich halt mittlerweile schon irgendwie, ey, was ist hier los? So, warum geht es nicht mehr weiter? Aber wenn ich mir dann einfach Videos anschaue von meiner Technik und ich denke einfach so jedes Mal, da ist gut was gegangen. Also so, ich denke mittlerweile nur noch, wenn ich die Technik anschaue, okay, da ist gut was gegangen, weil das Gewicht auf der Hantel bleibt nahezu gleich. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Aber ich bin mittlerweile trotzdem viel, viel zufriedener, auch persönlich. Und das versuche ich auch den Klienten immer zu vermitteln, wenn die wirklich einen guten Fortschritt irgendwo auch in der Übung gemacht haben, technisch. So, ihr könnt gar nicht das Gleiche bewegen wie vorher, wenn ihr die Muskulatur damit halt eben so trefft und nicht einfach so effizient wie möglich das Gewicht hochzieht. So, und ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großes Learning für mich persönlich, so der letzten 3 Jahre, glaube ich, weil das so in den letzten 3 Jahren auf jeden Fall oftmals stehen geblieben ist irgendwo, ne? Oder dass ich nochmal gesagt habe, okay, ich muss das Gewicht nochmal reduzieren. Ich glaube, bei Louis, bei dir war es auch so, dass du gerade so, ja, bei Beinübungen etc. habe ich bei dir in der Story halt immer wieder gesehen, so, da bist du halt eben echt crazy so vom Gewicht nochmal runtergetroppt. Aber im Endeffekt finde ich das eine sehr, sehr gute Herangehensweise, weil man muss sich ja auch einfach bewusst machen, umso mehr oder umso weniger ja, gesamten Load du deinem Körper aussetzt, umso gesünder bleibt der. Ne? Wenn der mit 90 Kilo genauso wachsen kann wie mit 130, so, ja gut, dann nehme ich halt gerne die 90, weil ich will mit 90 auch noch so aussehen, als hätte ich früher 130 gemacht. So, ne? Und das ist eigentlich so das Ziel und das finde ich halt eben sehr, sehr cool und ich arbeite wirklich viel aktuell damit. Also auch gerade bei Isolationsübungen und so, da auch nochmal komplett einfach das Gewicht halt mal auszuschalten und wirklich nochmal zu fühlen, was mache ich da überhaupt gerade. Natürlich versuche ich da auch stärker zu werden, die Technik wird irgendwann auch nochmal schlechter, aber so dann, ich mache immer nochmal diesen Reset so. Wenn ich dann in einem Jahr nur 2,5 Kilo stärker geworden bin, ja, who cares? Aber wenn ich die Muskulatur halt damit zum Hypertrophieren bringe, dann nehme ich das gerne.
Ja, du musst ja auch gucken, die 2,5 Kilo halt auf die ganzen Wiederholungen, die du über ein bestimmtes Bewegungsmuster über ein Jahr machst, das ist halt eine unglaublich große Menge an Volumen, was halt dann effektiv auf den Muskel raufkommt. Halt, ne? Alles darüber hinaus, halt so diese Sprünge, die du sonst hast, ne? Wenn du halt diesen externen Load chasest, die sind dann halt auch völlig physiologisch gar nicht machbar, gar nicht umsetzbar, adaptierbar halt. Ne? Das siehst du dann natürlich bei den Menschen, die natürlich diese Riesensprünge haben. Die haben dann halt immer wieder zwar auf dem Papier die externen Loads gesteigert, kommen auch gut voran, vielleicht sogar auch muskulär ein bisschen, aber die müssen dann halt diesen Schritt zurück machen, weil sie dann passiven Bewegungsapparat dann eine Pause geben müssen halt, ne? Das ist halt immer diese Frage, will ich jetzt schnell vorankommen oder will ich kontinuierlich langsam vorankommen? Wann, wo stehe ich am Ende weiter vorne?
Ja. Ja.
Das ist immer das gleiche Spiel.
Ja, das sind beides Möglichkeiten. Ja. Ich finde es einfach generell auch wichtig, dass die Leute wissen, dass sie auch, ich sag mal, in der Theorie jetzt einen Schritt zurückgehen können, dass es nicht immer nur weiter nach vorne geht. So, wenn ich das eine Gewicht jetzt aufgeladen habe, dann muss ich das beim nächsten Mal auch machen oder so. Das kann man natürlich mal über eine Zeit machen, dass man mal so ein bisschen proaktiv die Loads pusht, wenn man vielleicht auch gerade einfach in einer guten Situation ist, viel wenig externen Stress hat, viel isst, viel Körperfett hat, so, dann hat man natürlich auch dementsprechend Ressourcen frei und guten Fortschritt zu erzielen und dann darf man den sicherlich auch phasenweise mal so ein bisschen mehr forcieren, aber da ist es eben auch immer wichtig zu erkennen oder dass man auch dann mal phasenweise wieder einen Schritt zurückgehen muss und sich dann auch mal wieder auf die Dinge berufen muss, die viel, viel relevanter für Hypertrophie sind, als jetzt nur die Trainingsperformance auf dem Papier, nämlich eine entsprechende Range of Motion für den Zielmuskel, ein Training nahe Muskelversagen und so weiter halt. Ne? Also das sind halt auch dann wiederum ne, wichtige Punkte, die man nicht aus den Augen verlassen darf. Und ja, oft, man sieht es halt einfach sehr, sehr häufig, dass man da, wenn es so ein bisschen um die Trainingsperformance geht, einfach so ein bisschen zu kurzfristig sich das Ganze eben auch anschaut. Ne? Da wird dann immer geguckt, okay, habe ich mich jetzt im Vergleich zur Vorwoche gesteigert, was total ja, unangebracht ist eigentlich für den Zeitpunkt, weil Adaption natürlich nicht auf so einer ja, kurzfristigen Ebene immer stattfinden und es ähnlich wie beim Körpergewicht eben auch viele Faktoren gibt, die die abrufbare Leistungsfähigkeit beeinflussen können, weshalb das nicht so berechenbar ist, dass man jetzt sagt, okay, jede Woche jetzt eine Rep mehr oder 2,5 Kilo aufladen. Ja, auch hier, ne, wie beim Körpergewicht eigentlich auch einen viel größeren Zeitraum eben auch betrachten und ja, dann vielleicht eben auch mal phasenweise mal wieder zurückgehen und den Kreislauf vielleicht auch mal wieder so ein bisschen von neu starten.
Ja, auf jeden Fall auch gute Punkte, die du da nochmal angesprochen hast, gerade das auch vielleicht nicht auf wöchentlicher Basis zu sehen, sondern wirklich das Große und Ganze im Auge zu behalten. Jetzt habe ich mal noch eine Frage, die ist jetzt vielleicht nicht so ganz auf das Thema Monitoring bezogen, aber wenn wir jetzt auch wirklich die Situation haben, dass wir mit einem gewissen Satzvolumen mehr effektives Gewicht quasi auf die Zielmuskulatur bringen oder mehr effektives Volumen letzten Endes auf die Zielmuskulatur irgendwie transferiert bekommen. Wie steht ihr dann zu einer zu einer Satzprogression im Rahmen eines Makrozyklus? Also wenn ihr nicht diesen einen Mesozyklus nur betrachtet, sondern wirklich so Meso zu Meso zu Meso zu Meso, würdet ihr es dann als sinnig erachten, viele Sätze überhaupt zu steigern pro Muskelgruppe? Oder würdet ihr sagen, solange man mit einem gewissen Volumen eigentlich gut fährt, Progression erzielt und die Zielmuskulatur da auch irgendwie zum Wachsen bringt, sollte man dann überhaupt die Sätze nach oben anpassen?
Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Frage, weil, wie soll ich das sagen, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die viele mitgemacht haben. Ich glaube, dieses Volumen Ballern, ja, war, glaube ich, auch so ein Trend, den die Bodybuilding, Natural Bodybuilding-Szene durchlaufen hat. Ich glaube, sobald du halt für dich für den Zeitpunkt, ja, und die Umstände sich nicht groß ändern, ein adaptives Fenster gefunden hast, ja, wo du halt gute Adaptionen produzieren kannst, ne, und das kann halt ein kleines Fenster sein auch, ja, bin ich mittlerweile auch größtenteils oftmals, gerade bei Athleten, die jetzt schon alles richtig machen, viel richtig machen halt, ne, von den Faktoren, die wir auch schon jetzt ein paar Mal genannt haben, dass ich gar nicht unbedingt von, auch innerhalb des ersten Mesozyklus, gar nicht dieses Fenster so groß gestalte. Natürlich macht es aus meiner Sicht schon Sinn, in der Introwoche mit weniger Trainingsvolumen reinzugehen, weil du einfach auch nicht so viel Trainingsvolumen erstmal brauchst. Aber dieses Fenster jetzt nicht bis unendlich, bis zur finalen Woche halt noch stark zu vergrößern, sondern mittlerweile bin ich so im Durchschnitt meistens, spätestens nach der Hälfte des Mesozyklus sollte ich bei dem Volumen sein, was halt sehr, sehr gut funktioniert. Und dann bin ich ganz klar eher ein Freund davon, dann noch hier und da eine Rep versuchen hinzuzufügen, ne? Je nachdem, ob man mit relativen Intensitäten arbeitet. Und arbeite dann gerne lieber so, wie weil du die Frage gebracht hast, über verschiedene Mesozyklen, eher lieber darüber, dass ich langsam Wiederholungsbereiche in verschiedenen Bereichen langsam anpasse. Von Mesozyklus zu Mesozyklus. Und dadurch hast du ja schon ein höheres Trainingsvolumen. Ne? Dadurch, dass du leicht die Volumen sozusagen durch die Wiederholungsbereiche anpasst, anstatt einfach wirklich ganze Sätze oder ganze Satzbatterien drauf zu packen oder vielleicht in Mesozyklus 3 dann nochmal viel, viel mehr Trainingsvolumen zu haben als in Mesozyklus 1. Was dann auch wieder schwer damit einhergeht, dass natürlich die Ermüdung, die immer zurückbleibt, auch nach einem Deload, natürlich auch immer sich nochmal ein bisschen weiter akkumuliert. Von daher bin ich eher ein Freund davon, wirklich über Wiederholungsbereiche und über ganz kleine Progressionen Schritt für Schritt das Trainingsvolumen immer noch weiter zu erhöhen.
Und ja. Wie würdest du das Ganze dann nochmal irgendwie zurücksetzen? Weil du musst ja auch irgendwann nochmal, also nur für die Leute, die da draußen jetzt sagen, okay, das ist interessant, wie würdest du das Ganze dann nochmal zurücksetzen, wenn du, sag ich mal, in irgendeiner oberen Wiederholung, weil du kannst ja nicht bis zu E und je pushen, die Wiederholungsbereiche muss ja irgendwo in irgendwie einem Hypertrophie-induzierenden oder stimulierenden Ausmaß bleiben. Mhm. Wie gehst du da nochmal den Schritt zurück?
Genau, also die Frage ist dann natürlich genau, wie weit kann ich das hochtreiben halt, ne, in so einem finalen Mesozyklus, also wenn du dir das vorstellst wie ein Makrozyklus, dann hast du wahrscheinlich am Ende einen Mesozyklus, wo du dann halt, ich sag mal, schon mehrere Übungen hast, die dann vielleicht schon über 15 Wiederholungen sind und dann vielleicht auch Intensitätstechniken mit drin sind und wie du dann auch schon richtig gesagt hast, irgendwann hast du natürlich, geht dann natürlich auch, gehen die Adaptionswiderstände hoch und die Adaptionen dafür werden halt immer kleiner. Und dann mache ich es halt gerne so, hatten wir ja auch schon in der Deload-Folge drüber geredet, die wir zusammen aufgenommen haben, dass ich dann einen größeren Deload fahre, also wirklich mehrere Tage oder eine ganze Woche einen Deload fahre und oder es dann vielleicht auch sinnig ist, eine kleine Maintenance-Phase zu fahren, indem man das Trainingsvolumen stark zurückfährt und gerade von diesen hohen Wiederholungsbereichen runtergeht, die halt auch mental enorm Ermüdung kosten, weil ich halt immer stark an das Muskelversagen rangehen muss, um die gleiche Aktivierung zu haben und ich habe halt ein unglaubliches Trainingsvolumen durch die hohen Wiederholungsbereiche. Um das einmal zu resensibilisieren und auch mental das einfach wieder frei zu machen und dann auch in diesen Maintenance-Phasen ganz klar wieder die niedrigeren Wiederholungsbereiche forciere, die ich dann natürlich auch wieder gut bedienen kann, weil ich das Trainingsvolumen natürlich stark zurückfahre. Dann kann ich natürlich da auch wieder viel mehr machen. Macht den Trainierenden dann auch enorm Spaß, wenn sie aus so einer Phase kommen, wo der metabolische Stress natürlich größeren Akzent hatte. Da hast du keine Lust mehr drauf, das kannst du nicht mehr sehen, was am Anfang cool war. Dann gierst du quasi danach mal wieder einen Sechsersatz Kniebeugen zu machen oder was auch immer halt. Ne? Und so bleibt halt auch konstant die Trainingsmotivation des Athleten halt immer hoch. Ne? So gestalte ich das halt gerne. Je nachdem, was auch gerade von der Körperkomposition Sinn macht halt. Ne?
Ja, finde ich einen interessanten Punkt da, die Rep-Ranges über einen Makrozyklus hinweg auch so ein bisschen anzupassen. Das sorgt natürlich auch einfach für Variation und das, denke ich, spricht auch viele Athleten einfach sehr, sehr an, dass man dann da auch einfach mal ein paar neue Wiederholungsbereiche kennenlernt. Die fühlen sich ein bisschen anders an, induzieren auch oder stimulieren Hypertrophie über einen anderen Signalweg. Ne? Tendenziell, wenn du da einfach mehr Wiederholungen machst, hast du ein bisschen mehr metabolischen Stress, vielleicht ein bisschen weniger mechanische Spannung. Das kann natürlich ja je nachdem eben auch Vorteile mit sich bringen, ob man das jetzt periodisieren muss, also ob man das jetzt vielleicht in einem Zyklus, also jetzt in einem Zyklus mehr den metabolischen Stress hervorhebt und den anderen dann wieder sich vielleicht mehr auf die mechanische Spannung beruft. Das ist natürlich fraglich, ob das jetzt wirklich physiologische Vorteile birgt. Aber klar, psychologisch kann das natürlich für viele Athleten ganz nice sein, wenn sie da den einen Block dann eher im Bereich 6 bis 10 trainieren und dann im anderen Block vielleicht ein bisschen mehr auf 10 bis 15 Wiederholungen abziehen. Also ich denke mal auch, Arne, bei dir ist das jetzt nicht so, okay, schwarz-weiß, sondern auch immer so ein Gemisch und du änderst dann immer auch so bisschen den Fokus, ja, also denke ich mal, auch ab.
Der Großteil der Arbeit sollte mit dem Fokus auf mechanische Spannung gelegt sein, ganz klar. Ne? Also Muskelschäden und metabolischer Stress sind halt immer, die kommen halt dazu. Was eben, ich bin halt jemand, der mittlerweile ganz klar sagt, wenn der Klient dauerhaft motiviert ist und du dem Kind einen Namen gibst, ja, dann macht er das gerne. Das ist für mich so ein Punkt, wie du schon gesagt hast. Es ist jetzt gar nicht so vom Mechanismus, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie riesig vorteilhaft, ja, sondern es ist halt wirklich eher auf mentaler Ebene etwas. Wenn das Kind einen Namen hat, dann kann ich es benennen. Ne?
Ja, ich mache das auch ganz gern, dass ich mal so die Wiederholungsbereiche vom Mesozyklus zu Mesozyklus abändere, aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel kein Tool, um den Trainingsstress zu erhöhen. Ich denke mal, das war auch so die initiale Frage von Daniel, so sollte man jetzt über den Makrozyklus hinweg den Trainingsstress für eine gewisse Muskelgruppe vielleicht auch über die Erhöhung der Sätze vielleicht hochfahren. Und das kommt natürlich darauf an, wie nah der Muskel am individuellen regenerativen Limit eben auch ist. Wenn man natürlich merkt, okay, hey, der Muskel, der heilt bis zur nächsten Einheit frühzeitig ab. Du hast jetzt keine Muskelschäden, die du mit in die nächste Einheit mit reinnimmst. Dann ja, würde oder dann führt eine Volumenerhöhung vermutlich auch zu mehr Wachstum innerhalb dieses Muskels. Und das kann man sicherlich so ein bisschen eben auch für sich nutzen, wenn du halt gewisse Muskelgruppen voranbringen willst. Also ich muss auch sagen, grundsätzlich bin ich auch ein Fan davon, erstmal so eine gewisse Baseline zu etablieren, auch gar nicht jetzt auf kurzfristiger Ebene zu viel zu ändern. Zum Beispiel innerhalb eines Mesozyklus bin ich jetzt auch nicht mehr der größte Fan davon, jetzt großes Volumen dann noch im Laufe der Woche in die Höhe zu treiben. Aber wenn man dann zum Beispiel nach einem Mesozyklus sieht, okay, der Latissimus zum Beispiel, den will ich hervorheben und der hat halt einfach nach den Einheiten nicht wirklich viele Signale der Ermüdung gezeigt, dann ja, kann man natürlich dann im nächsten Mesozyklus dann das Volumen dafür ein bisschen anheben. Man muss sich natürlich immer anschauen, okay, kann der Muskel das Ganze lokal regenerieren? Wenn ja, dann ist das schon mal so die eine Voraussetzung. Dann muss man natürlich noch schauen, okay, komme ich überhaupt eben auch ja, systemisch eben auch dann mit diesem erhöhten Stress klar. Ich meine, so, das ist jetzt in der Theorie immer leicht gesagt, ja, mehr Sätze für einen Muskel führt zu mehr Anpassung, aber das muss man sich natürlich auch immer ganzheitlich anschauen, weil wir ja nicht nur einen Ball haben, den wir jonglieren wollen, sondern wir haben natürlich extrem, ne, wir haben einfach viele Muskelgruppen, die wir potenziell eben auch voranbringen wollen und da muss man halt dann eben immer sich auch anschauen, wie das dann eben auch mit den anderen Muskelpartien vereinbar ist. Aber ich mache das zum Beispiel auch mit fortgeschrittenen Athleten vermehrt so, dass wir uns ja vielleicht so 2 bis 3 Muskelgruppen, je nachdem wie groß diese Muskelgruppen auch sind, so ein bisschen raussuchen, wo wir so ein bisschen den Fokus drauf legen. Und wenn wir halt am Ende eines Mesozyklus sehen, okay, der Muskel, der war zu jedem Zeitpunkt gut regeneriert, dann ist zum Beispiel dann eine Stresserhöhung über die Erhöhung der Arbeitssätze dann zum Beispiel auch die Folge dann auch über einen Makrozyklus zum Beispiel.
Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall auch nochmal gute Einblicke gegeben. Also auch hier gibt es kein Schwarz und Weiß, Leute. Ihr seht, das ist oftmals einfach eine Sache der Erfahrung auch irgendwo und wirklich der regenerativen Kapazität, die sich halt auch dauerhaft ändert. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, eigentlich Satzvolumen einfach nach Meso, von Meso zu Meso zu Meso hochzuschieben, sondern wirklich das auch irgendwo immer an diese ja, regenerativen Kapazitäten anzupassen, die halt auch maßgeblich irgendwelchen externen Stressoren halt unterliegen. Und das ist halt immer so ein Ding, wenn jemand halt eben gerade, keine Ahnung, sagen wir Meso-Cycle 1, hat er 12 Sätze gefahren oder 13 oder 14, ist ja egal. Und im Meso-Cycle 2 hat er dann 15, im Meso-Cycle 3 hat er aber eine Prüfungsphase, die halt eben super schwierig ist, die auch nicht immer vorhersehbar ist. Also so, man kann, klar, man kann das abfragen, und aber es ist nicht immer vorhersehbar. Oder die Oma stirbt oder keine Ahnung, irgendwas, was halt eben wirklich den Körper, die Psyche stresst. So, dann verträgt er halt vielleicht aber auch gar nicht mehr die 15, sondern den muss nochmal irgendwo auf 13 Sätze pushen und vielleicht auch sogar die RPI noch gleichzeitig runtersetzen, weil er sich sonst gegen die Wand fährt. So, das sind natürlich Faktoren, die da immer einfließen. Ich denke persönlich, das ist aber jetzt auch eine reine Vermutung, ich glaube persönlich nicht, dass jemand zum Beispiel dann auch in diesem Zeitraum mit 13 Sätze bei geringerer RPI weniger Fortschritte macht, wie jemand, der zum Beispiel unter anderen Umständen 15 Sätze schiebt, ne, bei gleicher oder bei höherer RPI. Ich denke, das ist wirklich immer davon abhängig. Also das ist wirklich nur eine persönliche Einschätzung, so die ich auch erfahrungsweise jetzt so an meinen Klienten gemacht habe. Ich glaube, die meisten müssen einfach auf die jeweilige Situation angepasst werden, und wenn sie auf die Situation angepasst sind und trotzdem Fortschritte machen im Training, ne, dass sie dann halt eben wirklich ja, fast das Gleiche aufbauen. So, ne, das ist jetzt aber nicht auf Extremsituationen bezogen. Also zum Beispiel, wenn jemand, keine Ahnung, kurz vor der Masterthesis letzte Stunde so und hat das Ding noch nicht fertig geschrieben, kann nur 4 Stunden pennen und so weiter und so fort, ne, macht sich den ganzen Tag nur im Kopf, kann sich im Training nicht konzentrieren, dass der halt eben nicht die gleichen Ergebnisse mit dem Training erzielt, das ist, denke ich, klar. Aber ich glaube, wenn, wie gesagt, so Grundparameter abgestimmt sind auf die regenerativen Kapazitäten, so, dann sollte man damit eigentlich auch ziemlich gut für eine lange Zeitraum auf jeden Fall fahren.
Ja, ich, ja, vielleicht noch mal zum Thema Satzprogression generell, ist sicherlich eben auch so ein bisschen vom Fortschrittsgrad irgendwo abhängig, also zumindest wie ich das eben auch in der Praxis mit Klienten mache, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der eben ja vielleicht noch eher so im Anfänger-Intermediate-Stadium ist, dann ist da natürlich auch eine ja, entsprechende Progression zu erwarten. Das sieht man halt ganz oft. So, dann kommt jemand zu mir und verbessert einfach mal seine Kniebeuge um, weiß nicht, 30, 40 Kilo innerhalb von 8 Wochen oder so. In dem Fall brauche ich dem nicht die Sätze zu erhöhen, ja, weil jeder Arbeitssatz einen komplett neuen Reiz, also einen deutlich höheren Reiz setzt als zuvor. Ne? Also einfach nur dadurch, dass man in den Übungen besser wird, kann man natürlich auch schon einfach mehr aus den jeweiligen Arbeitssätzen rausholen, und dann ist es halt eben nicht unbedingt nötig, die Sätze zu erhöhen. Wenn man natürlich jemanden hat, okay, bei dem hat der Stimulus pro Arbeitssatz schon ein gewisses Niveau erreicht, da passiert dann nicht mehr so viel, dann muss man natürlich dann über die Satzanzahl den Trainingsstress nach oben kappen. Dann ist es, sage ich mal, das einzige Tool, das man hat, ne, die Satzanzahlen zu erhöhen, aber vor allen Dingen bei ja, weniger fortgeschrittenen Leuten, da ist es halt eben auch viel mehr die Bewegungsqualität, die man verbessern sollte und die dann einfach auch zu mehr Stimulus eben auch führt. Und ja, da ist dann eher, also die Erhöhung der Quantität eher untergeordnet, und da würde ich mich erstmal auf die Qualität eben auch berufen, und das führt dann einfach auch meistens schon dazu, dass der gewünschte Effekt in Form von mehr Hypertrophie dann eben auch eintritt.
Ja, ich glaube, dieses Thema, dieses Satzvolumen und das ständige nach dem heiligen Gral zu suchen, was mir jetzt das ideale Wachstum bringt, ist für den Großteil wahrscheinlich gar nicht so relevant, wenn man nicht das Thema Präzision, so wie Luis das eben auch, also Qualität, wenn man das noch nicht komplett ausgezehrt hat, das Thema, also Präzision in dem Sinne, dass ich halt wirklich den maximalen Fokus, die maximale Effizienz bei hohen relativen Intensitäten bis zuletzt auf dem Zielmuskel zu belassen. Wenn ich das maximal auspräge als meine erste Intention als Hypertrophie-Athlet, dann ist dieses Thema Volumen, das reguliert sich dann aus meiner Sicht ganz schnell automatisch. Also wenn du da stark in diesen 90%-Bereich kommst, dann merkst du sofort, wann du dann halt wirklich Schrottvolumen reinbekommst, und du merkst auch sofort, wann der Satz, wann du ihn da nicht mehr machen musst. Halt, ne? Und dann ist, wie wir schon gesagt haben, die regenerativen Kapazitäten machen den Rest dann halt aus. Und so ist das halt komplett unterschiedlich, wann es 15 sind und wann wir vielleicht auch von astronomischen 30 was profitieren halt. Ne? Also es ist, ja.
Ja. Würde ich auch sagen. Das sind eigentlich aber sehr, sehr wichtige Punkte. Ich glaube, da könnten wir auch wieder separaten Podcast so zumachen. Ne?
Ja, ja.
Aber war mir doch nochmal wichtig anzusprechen, so gerade auch in dem Sinne, wie viel sollte steigern und wie viel ist halt vielleicht durch eine gewisse Load-Progression oder eine gewisse Effektivität auch auf die Muskulatur schon nichtig gemacht worden dann in dem Moment. Ne?
Eben.
Ja. Alright, Jungs, Stunde 20. Ich würde sagen, reicht, oder? Dafür, dass wir nur die Hälfte geschafft haben, passt schon.
Ja. Rest besprechen wir dann in der nächsten Runde einfach.
Yes.
Genau. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder mal da wart. Ich denke, so langsam wissen die Leute, wo sie euch finden sollen. Für alle, die neu dabei sind, Arne auf jeden Fall überall zu finden, über die Art of Personal Training, also auch einen separaten Podcast. Der Louis auch über den Hypertrophy Cast und jeweils eure Namen auf Instagram und dann ist man eigentlich, denke ich, schon ziemlich gut versorgt, oder? Ja,
definitiv.
Jo.
Alright. Ich danke euch, dass ihr da wart,
Männer. Hey, vielen, vielen Dank.
Danke.
Sehr nice wieder.
Bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallihallo zurück. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du konntest aus dieser Podcast-Episode zusammen mit meinen zwei Experten Arne und Louis einiges für dich mitnehmen und auch Dinge behalten, die du in deiner Off-Season gegebenenfalls zum Monitoring integrieren kannst. Ich hoffe, wir konnten dir einen guten Input geben und dass dir die Folge gefallen hat. Wenn dir die Folge wirklich gefallen hat, dann lass es uns doch gerne wissen, indem du uns einen Kommentar schreibst, eine Bewertung auf Apple Podcast dalässt, eine Bewertung auf YouTube oder ein Abonnement auf YouTube dalässt und die Story gerne in deiner Instagram-Story teilst, sodass wir nicht nur dich da draußen, sondern auch noch ganz, ganz viele weitere Leute erreichen mit unserem Content und dass natürlich noch mehrere Leute von unserem Wissen profitieren können. Wir wären dir super dankbar, wenn du die Folge teilst. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, was auch immer und wo auch immer ihr gerade seid. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, euer Daniel.